Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Wie kann der deutsche Film überleben? Warum sitzt der türkische Kunstmäzen Osman Kavala noch immer im Gefängnis? Und wie wirken Fotografien aus Afrika im Industriedenkmal Völklinger Hütte? Unter anderem diese Fragen werden wir beantworten in dieser Fazitstunde, die wir jetzt mit Musik des norwegischen Sängers und Gitarristen Paul Vindenes alias Pish beginnen. Melodiöser Pop mit Anklängen an die 70er und 80er Jahre. Hier der Titel Au revoir.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Das Abbremsen von 100 auf fast 0 ging ziemlich schnell innerhalb weniger Tage, dann der Stillstand und jetzt allmählich wieder die Beschleunigung, aber nicht von 0 auf 100 und nicht in wenigen Tagen. Manche Branchen schaffen es vielleicht nur auf 50 oder 60, wenn denn überhaupt. Welche Folgen diese Krise wirtschaftlich haben wird, wie viel Kunst vielleicht nicht mehr entstehen kann, das wird immer mehr deutlich. Nach und nach werden die Themen durchdekliniert. Was bedeutet die Krise für die freischaffenden Schauspieler und Musiker? Was für die Theater, Konzertsäle und Opernhäuser? Was für die Veranstalter, für die Museen, für die Verlage? Was bedeutet die Krise für die Filmszene? Eine Gruppe unabhängiger Drehbuchautoren und Regisseure ist mit einem offenen Brief an die Bundesregierung herangetreten, um den deutschen Kinofilm zu retten. Darin heißt es, der deutsche Kinofilm sei in höchster Gefahr. Über diese Gefahr und über mögliche Rettungsideen möchte ich nun mit Uli Aselmann sprechen. Er ist Produzent, Gründer der Firma Die Film GmbH und stellvertretender Vorsitzender der Produzentenallianz. Er ist jetzt am Telefon. Herr Aselmann, guten Abend.
Guten Abend, Herr Rölke.
Schildern Sie doch mal aus der Sicht eines Produzenten ganz konkret, welche wirtschaftlichen Gefahren Ihnen und Ihren Kollegen drohen.
Bei mir konkret ist es so gewesen, dass wir Anfang März einen Fernsehfilm in Hamburg angefangen haben zu drehen, den wir mit permanenter Zunahme der Gefahren und der Ängste aller Menschen in Deutschland problematischer würde und den wir abbrechen mussten nach 13 Drehtagen und dann eigentlich zunächst mal vor dem Nichts standen und warten mussten, bis wir die Sicherheit haben, wieder loslegen zu können. Das haben wir jetzt am vergangenen Montag gemacht. Am 11. Mai haben wir wieder mit den Dreharbeiten begonnen, aber mit ganz erheblichen hygienischen Bedingungen, die wir sozusagen vom Bundesarbeitsministerium gestellt bekommen haben.
Also Sie mussten ganz konkrete Sicherungsvorgaben garantieren.
Wir müssen auf alle Fälle unsere Darsteller natürlich vorher testen, ob sie in irgendeiner Weise infiziert sind. Das Team, und das war jetzt ein gewisser Vorteil, kam geschlossen aus den häuslichen Umgangsbeschränkungen, sodass wir davon ausgehen konnten, dass sich keiner infiziert hat. Und wir waren auch glücklich durch die Kurzarbeiterprogramme, dass wir die Leute weiter beschäftigen konnten, nachdem wir zunächst einen unbezahlten Urlaub gegeben hatten, sodass wir sicher sein konnten, dass das ganze Team geschlossen auch wieder am 11. Mai mit uns loslegen konnte. Aber die Kosten, die durch die Kurzarbeit und durch den unbezahlten Urlaub entstanden sind, drücken uns natürlich sehr. Und die zusätzlichen Hygienebedingungen belasten unser Budget weit über das hinaus, was wir zur Verfügung haben vom auftraggebenden Sender.
Aber wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Aselmann, geht es bei Ihnen als Produzenten darum, eigentlich die Zeit zu überbrücken, irgendwie darüber hinwegzukommen finanziell?
Ja, das ist so. Und die Fernsehsender haben jetzt in diesem Fall ja auch zugestanden, dass man die entstandenen Mehrkosten durch die Pandemie zu 50% in jedem Fall erstattet bekommt. Aber wenn Sie sich vorstellen, dass das gut bei einem Fernsehfilm 300.000 Euro sein können, die der Schaden ausmacht, dann bleiben wir immer noch auf 150.000 Euro sitzen, die wir in irgendeiner Form irgendwo herholen müssen. Und bei den Kinofilmen ist das natürlich noch viel erheblicher. Die Summen, die ein Kinofilm kostet, liegen ja im Durchschnitt zwischen 4,5 und 5 Millionen Euro in Deutschland. Wenn da so ein Schiff zum Anliegen kommt, dann sind das Kosten, die sind schon weitaus mittel-sechsstellige Summen.
Und das kann bedeuten, dass mancher Produzent das einfach nicht überlebt, manche Firma?
Davon ist sicherlich auszugehen. Wir arbeiten immer doch sehr knapp budgetiert und mehr oder weniger von der Hand in den Mund. Und insofern haben wir keine Kapitalrücklagen, mit denen man so eine Krise über so eine doch relativ lange Zeit überbrücken kann. Und das ist sicherlich das Problem, über das wir uns als Filmproduzenten schon eine Weile mokieren, weil wir an den Erlösen, die die Filme dann im Kino oder auch im Fernsehen erreichen oder generieren, nicht in der Form beteiligt sind, dass man eben sich kapitalisieren kann, um in so einer Krise mal über 3-4 Monate hinwegzukommen.
Wäre das also eine Forderung von Ihnen, Ihre Beteiligung zu erhöhen, in welcher Form auch immer?
Ich glaube, im Moment ist es wahrscheinlich das Falsche, sich an so grundsätzliche Terms of Trades Bedingungen abzuarbeiten, weil wir jetzt tatsächlich sehenden Auges vor einem Abgrund stehen. Und da stehen wir als Produzenten genauso wie die Verleiher als auch die Kinos. Und insofern finde ich, ist es im Moment gegeben, zunächst mal auch auf eine gewisse Form von Solidarität zu setzen. Denn ich glaube, ohne ein gemeinsames darüber nachdenken, wie es weitergeht in Zukunft, werden wir diese Krise gar nicht überstehen. Und dann haben wir alle nichts davon, wenn wir zu weitreichende Forderungen stellen, die nicht zu befriedigen sind.
Stichwort Kino, das Sie genannt haben, Herr Aselmann. Die Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat gerade 17 Millionen Euro für Kinos zur Verfügung gestellt. Das ist natürlich auch ganz elementar, ganz wichtig. Das kann man sich unmittelbar vorstellen. Aber das kann ja nur ein Baustein sein in der ganzen Unterstützung, die die Filmbranche insgesamt benötigt.
Ja, wir sind sehr glücklich darüber, dass Frau Grütters diesen Baustein jetzt gelegt hat, der allerdings nur geringfügig, sage ich mal, die Mieten der Kinos und manche andere Schäden heilen kann. Denn Sie müssen sich vorstellen, die gesamte Kinobranche in Deutschland hat in der Woche jetzt fast 20 Millionen Euro Umsatz nicht machen können. Und wir sind jetzt in der 8. oder 9. Woche, in denen die Kinobetriebe stehen. Da sind so viel extreme Kosten aufgelaufen und Schäden entstanden, die uns sozusagen alle betreffen. Denn, wie Sie wissen, zahlen die Kinos auch eine Abgabe in die Filmförderanstalt Berlin. Diese Abgabe kann jetzt natürlich nicht geleistet werden. Und das heißt, wenn die Filmförderanstalt keine Gelder generiert, kann sie auch keine Filme finanzieren. Und da sehen Sie, wie das ganze System von Kinos, Verleihern und Produktionsgesellschaften sehr, sehr Hand in Hand geht und alle extrem gefährdet sind. Und die Maßnahme, die Frau Grütters jetzt glücklicherweise für die Kinos gezogen hat, ist vor allen Dingen dafür da, die nicht wegzuredenden Kosten wie Miete und auch Kurzarbeitergeld für die Angestellten der Kinos aufzufangen.
Wie könnte denn eine große Lösung aussehen, also für die gesamte Branche? Wie könnte denn die Kulturstaatsministerin Grütters oder auch der Wirtschaftsminister Peter Altmaier helfen? Wie könnte denn so ein Werkzeugkasten, und es müssen ja verschiedene Elemente vermutlich sein, wie könnte sowas aussehen?
Also für die Produktionsfirmen ist es im Moment ein großes Problem, dass sogenannte Pandemieschäden von den Versicherungen, die wir immer abschließen, nicht versichert sind. Das bedeutet für die nahe Zukunft und im Grunde schon ab jetzt ein riesiges Problem, wenn wir Dreharbeiten wieder aufnehmen und ein möglicher Corona-Fall bei einer Schauspielerin auftritt oder bei einem Schauspieler, die eigentlich ausfallversichert sind, dass sofort das ganze Projekt wieder zum Erliegen kommt und der Produzent auf den Schäden dann gänzlich alleine sitzen bleibt. Insofern brauchen wir dringend einen sogenannten Notfallfonds, den wir eigentlich uns wünschten, in Höhe von 60 bis 100 Millionen über die KfW zu finanzieren und rückgedeckt zu bekommen über Herrn Altmaiers Wirtschaftsministerium oder das BKM, das Ministerium von Frau Grütters, dass man im Schadenfall dann eben aus diesem Topf heraus die Summen begleichen kann. Das ist für uns im Moment das existenziell größte Risiko. Das nächste Problem sind sicherlich jetzt auch die verschärften Hygienebedingungen, die das Bundesministerium für Arbeit an uns gestellt hat, wie zum Beispiel vor der Kamera 1,5 Meter Abstand halten, mit Maske drehen vor der Kamera ist fast nicht möglich. Die Bedingungen sind so schwer geworden, dass es für viele Regisseure ein künstlerischer Einschnitt ist, und deswegen ist es die Frage, werden die weiterhin unsere Filme inszenieren oder sagen sie, solange die Bedingungen so knallhart sind, dass wir in unserer künstlerischen Arbeit eingeschränkt sind, macht es vielleicht gar keinen Sinn, Filme zu drehen. Und das ist natürlich für die gesamte Wirtschaft, für die gesamte Bewegtbildindustrie ein Problem, weil nichts nachkommt. Und damit werden die Kinos dann auch wieder betroffen sein, wenn sie keine Filme mehr haben, die sie zeigen können.
Ich kann mir vorstellen, Herr Aselmann, das sind sehr stressige Zeiten, mit weniger Umsatz, mit weniger Geld verdienen. Also Sie arbeiten wahrscheinlich mehr als vorher.
Ja, ich hatte auch natürlich das unglückliche Vergnügen von Homeoffice, aber so viele Telefonkonferenzen, mit denen wir sozusagen versuchen, alle Leute wenigstens auch zu stützen, emotional in Gesprächen, habe ich sonst nicht. Und das geht von morgens um 9 bis abends um 9, damit man in der Kommunikation bleibt, sich verabreden kann. Wir haben sehr viele Gespräche auch mit unseren Kollegen, auch mit den Kollegen von der Kinowirtschaft und der Verleihwirtschaft. Man tauscht sich aus, aber man ist eben doch sehr ratlos, weil wir nicht absehen können, wann das Ganze irgendwann zu Ende ist. Und der Blick auf eine sogenannte zweite Infektionswelle lässt uns erstarren, weil wir gar nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen.
Der Produzent Uli Aselmann, Gründer der Firma Die Film GmbH und stellvertretender Vorsitzender der Produzentenallianz. Herr Aselmann, Dankeschön.
Vielen Dank auch Ihnen, Herr Röcke.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Möllern. So nennt man in einer Eisenhütte das Mischen von Koks oder Erz mit Kalkstein, Schrott, Kies und anderen Stoffen für die Hochöfen, in denen schließlich Roheisen hergestellt wurde. Der riesige Möllerbunker in der längst stillgelegten Völklinger Hütte, in den die Stoffe gelagert wurden, der dient im heutigen Weltkulturerbe Völklingen als Ausstellungsfläche. Afrika im Blick der Fotografen heißt nun die neue Ausstellung, die nach der Corona-Schließungszeit an diesem Wochenende eröffnet wurde. Ludger Fittgau hat sie sich für uns angesehen.
Der marokkanische Fotograf Yassine Alaoui Ismaili, sein Künstlername ist Yorias, ist längst in der internationalen Medienwelt angekommen. Etwa mit seiner Serie Casablanca Not the Movie, die nun im Weltkulturerbe Völklinger Hütte im Saarland zu sehen ist.
Es ist ein Straßenfotograf, der aber ein wahnsinniges Gespür für den richtigen Moment hat und seine Bilder mittlerweile auch von großen Zeitungen, New York Times, Washington Post, abgedruckt werden. Und der aber auch in seinen Bildern dieses poetische und auch dieses futuristische Element sehr stark zum Vordergrund bringt.
Sagt Frank Krämer, Kurator der Ausstellung Afrika im Blick der Fotografen in der Völklinger Hütte. Yorias fotografiert Breakdancer, die auf dem Dach des Veranstaltungszentrums Lusine in der marokkanischen Millionenmetropole Casablanca durch die Luft wirbeln und einen Wachmann ziemlich nachdenklich dreinschauen lassen. Oder er zeigt eine surreal wirkende Szene mit einem Schimmel im Wüstensand und einem rosa und braun gestreiften Sonnenschirm. Daneben sitzt eine Touristin im T-Shirt auf einem Plastikstuhl und blickt in die Ferne. Yorias stammt selbst aus Casablanca. Der Fotokünstler zeigt seine Heimatstadt jenseits der audiovisuellen Metapher, die auch die heutige Metropole offenbar auf ewig an Humphrey Bogart, Ingrid Bergman und den Pianisten Sam bindet.
Und Casablanca hat jetzt bei Gott nichts mit dem Film zu tun. Und es ist Wirtschaftszentrum von Marokko und er hat es quasi in seinen Bildern, seine Serie einfach aufgenommen und diese Bildromantik und dieses Klischeebild des Westeuropäers quasi gebrochen.
Yorias Momentaufnahmen der kulturellen Brüche und Absurditäten in Casablanca passen gut in die ebenfalls zum Teil surreal wirkende Industriekulisse der Völklinger Hütte. Im 125 Meter langen und durch Betonwände in verschiedene Räume gegliederten Möllerbunker des alten Stahlwerks sind die Werke der insgesamt 9 afrikanischen Fotografinnen und Fotografen großformatig an die graubraunen Bunkerwände gehängt. Futuristisch und karnevalistisch zugleich sind die Fotoinszenierungen von Osborne Makaria aus Kenia. Er hat vor 2 Jahren am Oscar-gekrönten Science-Fiction-Film Black Panther mitgewirkt. In seinen in Völklingen gezeigten Arbeiten geht es zum Beispiel um die Geschichte der Mau Mau, der Untergrundkämpfer im kenianischen Unabhängigkeitskrieg in den 1950er Jahren. Die Mau Mau sollen angeblich eine besondere Kampftruppe, bestehend aus 5 Optikern, gehabt haben, die mit Spezialbrillen den Feind nachts aufspüren konnten, längst bevor es Nachtsichtgeräte gab. Osborne Makaria setzt diesen Optiker-Guerilleros ein schrilles Denkmal. Einer von ihnen wird im Schafsfell mit einer Art Radiomaske vor dem Gesicht imaginiert. Frank Krämer.
Hier geht es dem Fotografen darum, auch Afrika neu zu denken und neu zu erzählen. Und das ist gewissermaßen auch so ein Leitmotiv für die gesamte Ausstellung, diese Kreativität mit den Alltagsthemen hier umzugehen und speziell Osborne Makaria, der die Geschichten seiner Heimat einfach weitererzählt mit den Musikern aus seinem Land, mit Philosophen aus seinem Land, mit Schauspielern und hier quasi eine völlig neue Geschichte weiterentwickelt.
Die in Kapstadt geborene Alice Mann ist die einzige Frau, deren Arbeiten in Völklingen präsentiert werden. Sie widmet sich den sogenannten Tambour-Majoretten in Südafrika, auch Drummies genannt. Die Fotos der Trommlerinnen in ihren bunten Uniformen und pelzigen Hüten zeigen selbstbewusste junge Mädchen, die meisten schwarz, die ihren Sport mit großer Entschlossenheit betreiben. In einer Welt, so Alice Mann im Katalog, in der sich die Narrative auf die Erfahrungen von Männern konzentrieren. Fabrice Montero verwandelt hingegen Frauenkörper in Meerjungfrauen, die aus dem Industriemüll an ölverschmierten Stränden seines Wohnortes Dakar im Senegal als Mahnerinnen der Umweltkatastrophe in den Ozeanen herausragen. Besonders dynamisch im nächsten Bunkersegment die Schwarz-Weiß-Arbeiten von Kibuka-Musiker Oscar aus Kampala in Uganda. Es geht um Breakfast Jam, einen Hip-Hop- und Akrobatikwettbewerb, der auf Wochenmärkten neben Eisenbahnschienen oder am Eingang von Wellblechhütten ausgetragen wird. Kurator Frank Krämer.
Es freut mich natürlich schon, wenn ein Besucher oder eine Besucherin jetzt wie vor kurzem geschehen, dann sagt, ja hier spürt man den Tanz, man spürt die Vibration, man spürt den Rhythmus in vielen der Bildern.
In der Tat, die Ausstellung Afrika im Blick der Fotografen im Weltkulturerbe Völklinger Hütte setzt einen Teil der stillgelegten Eisenhütte wieder in Bewegung. Es ist ein junges, dynamisches Afrika, das sich mit großer Fotokunst ins altindustrielle Europa katapultiert. Bleibt zu hoffen, dass auch die Lothringer, von denen nicht wenige einen nordafrikanischen Migrationshintergrund haben, bald wieder über offene Grenzen ins Saarland kommen können, um diese großartige Ausstellung genießen zu können.
Afrika im Blick der Fotografen. Die Ausstellung im Weltkulturerbe Völklinger Hütte ist bis zum 1. November zu sehen. Ludger Fittkau berichtete.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Der türkische Kunstmäzen Osman Kavala müsse sofort aus dem Gefängnis entlassen werden, so hat der Europäische Menschengerichtshof im Dezember geurteilt und in der Begründung festgestellt, die mehr als zweijährige Untersuchungshaft aufgrund von fadenscheinigen Vorwürfen stelle einen klaren Verstoß gegen die Menschenrechtskonvention dar. Doch die Türkei weigerte sich, Kavala freizulassen und legte Beschwerde gegen das Urteil ein. Und in dieser Woche wies Straßburg die Beschwerde nun zurück. Das Urteil ist also rechtskräftig. Doch Osman Kavala sitzt weiterhin in U-Haft, heute den 929. Tag. Kavalas Ehefrau wartet seit 2,5 Jahren vergeblich auf seine Freilassung. Sie hat den Glauben an die türkische Justiz längst verloren, wie wir jetzt im Bericht von Susanne Güsten hören.
Vor 3 Monaten stand Ayşe Buğra schon vor dem Gefängnis, um ihren Ehemann abzuholen. Osman Kavala wurde am 18. Februar freigesprochen vom Vorwurf des Umsturzversuches. Nach 2 Jahren und 4 Monaten in Untersuchungshaft. Es gebe keine Beweise für den Vorwurf der Anklage, dass er die Gezi-Proteste vom Sommer 2013 organisiert habe, um die Regierung zu stürzen, urteilte das Gericht. Kavala verschenkte seinen Kühlschrank an einen Mitgefangenen und packte seine Sachen. Doch er kam nicht aus dem Gefängnis heraus. Noch bevor seine Frau ihn in die Arme schließen konnte, erging ein neuer Haftbefehl gegen ihn. Diesmal wegen angeblicher Verstrickung in den islamistischen Putschversuch von 2016. Entsetzlich schwer sei es, damit zu leben, erzählte Ayşe Buğra jetzt dem alternativen türkischen Internetsender Mediascope.
Osman sitzt nun seit mehr als 920 Tagen in Untersuchungshaft. Das sind 2,5 Jahre. 2,5 Jahre von Feiertagen und Geburtstagen, die wir getrennt verleben, und auch die Jahreszeiten. 3-mal den Herbst, 3 Winter, 3 Frühlinge und nun beginnt der 3. Sommer. Dazu kommt jetzt die Pandemie, in der wir alle um unsere Liebsten fürchten und mit ihnen zusammen sein wollen oder zumindest wissen wollen, wie es ihnen geht. Das nimmt einen Menschen natürlich stark mit, in diesen Zeiten getrennt zu sein. Das erschüttert einen durch und durch.
Das sieht man Ayşe Buğra auch an. Die 68-jährige Sozialwissenschaftlerin, Professorin für politische Ökonomie an der Bosporus-Universität in Istanbul, ist stark gealtert in diesen 2,5 Jahren. Ihre Stimme zittert beim Sprechen. Dass ihr Ehemann nun auch noch von einer Teilamnestie ausgenommen bleibt, die kürzlich wegen der Coronavirus-Gefahr in den Gefängnissen erlassen wurde, verbittert sie.
Verurteilte Strafgefangene werden freigelassen, aber die Untersuchungsgefangenen, die gar nicht verurteilt sind und für die doch die Unschuldsvermutung gelten muss, die werden von den Freilassungen ausgenommen. Das ist ja an sich schon unlogisch und unverständlich, aber dann unterscheiden sie auch noch zwischen den politischen Gefangenen und den anderen Häftlingen und sagen, die politischen bleiben auf jeden Fall hinter Gittern, komme was da wolle. Das kann man doch nicht anders nennen als Rachejustiz, oder? Das ist jedenfalls kein normales Justizverfahren, das sieht ja jeder.
Dabei hatte Ayşe Buğra anfangs noch auf die Justiz vertraut. Vor Gericht werde sich alles aufklären, glaubte die Sozialwissenschaftlerin, als Osman Kavala am 18. Oktober 2017 aus heiterem Himmel festgenommen wurde.
Osman ilk tutuklandığı zaman ben son derece dikkatli davrandım.
Als Osman festgenommen wurde, habe ich mich in der ersten Zeit sehr vorsichtig geäußert und habe auch versucht, andere daran zu hindern, dass sie sich unbedacht oder voreilig oder kraftvoll äußern. Ich habe damals gesagt, jetzt ist die Justiz am Zuge, warten wir doch mal ab. Ich habe alle zu beschwichtigen versucht, aber das ist inzwischen anders. Ich kann leider nicht mehr sagen, dass ich auf die Justiz und ihre Unabhängigkeit vertraue.
Zweifel an der türkischen Justiz äußerte diese Woche auch die deutsche Bundesregierung. Die anhaltende Inhaftierung von Osman Kavala trotz des Straßburger Urteils sei nicht nachvollziehbar, erklärte die Menschenrechtsbeauftragte Bärbel Kofler. Ähnliche Appelle kommen auch von anderen Staaten und internationalen Organisationen. Die Solidarität sei groß, sagt Ayşe Buğra.
Unterstützung kommt aus aller Welt und diese Unterstützung wächst auch immer weiter. Osman ist ein beliebter Mensch, weil er jedem zuhört und sich mit jedem versteht, aber Solidarität kommt auch von Menschen, die ihn gar nicht kennen. Dieser Prozess ist ja so absurd geworden, er hat solche abstrusen Ausmaße der Menschenrechtsverletzung angenommen, dass jeder dagegen protestiert, egal ob er Osman persönlich kennt oder nicht.
Ausrichten konnten die Unterstützer bisher aber nichts. Selbst das nunmehr rechtskräftige Urteil des Europäischen Menschengerichtshofs hat die Türkei nicht dazu bewegen können, Kavala freizulassen. Ankara argumentiert, das Urteil beziehe sich nur auf die ursprüngliche Verhaftung, nicht auf den jüngsten Haftbefehl vom Februar. Eine Auffassung, die nach Angaben von Kavalas Anwälten in Straßburg nicht geteilt wird. Als Mitglied des Europarats ist die Türkei verpflichtet, Urteile des Menschenrechtsgerichts umzusetzen. Wie geht es nun also weiter? Als nächstes wäre das Ministerkomitee des Europarats am Zug, das die Umsetzung der Urteile überwacht. Doch auch dieses Gremium kann die Türkei nur auffordern, ihrer Verpflichtung als Europaratsmitglied nachzukommen. Und selbst das kann Jahre dauern.
Ein Fall von Rachejustiz, sagte die Ehefrau des inhaftierten Kunstmäzens Osman Kavala in diesem Beitrag von Susanne Güsten.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die kanadische Sopranistin und Dirigentin Barbara Hannigan ist mit dem mit 25.000 Euro dotierten Preis der Dresdner Musikfestspiele geehrt worden. Wegen der Corona-Krise hat der Festspielintendant Jan Vogler die Auszeichnung per Videostream verliehen. Hannigan wurde damit für ihr Engagement für den musikalischen Nachwuchs geehrt. Die Künstlerin widmete die Auszeichnung allen jungen Künstlern in der ersten Phase ihrer Karriere, wie es hieß. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke, SPD, hat den Internationalen Museumstag 2020 deutschlandweit eröffnet. Wegen des Coronavirus fand dieser digital statt. Ursprünglich war eine Festveranstaltung im brandenburgischen Velten geplant gewesen, wo sich das Ofen- und Keramikmuseum befindet. Per Video würdigte Woidke, der auch Schirmherr des Museumstages 2020 ist, die Kreativität vieler Museen in der Corona-Krise.
Viele Museen haben die ungewohnte Distanz produktiv genutzt. Sie haben neue Wege gefunden, damit wir alle weiterhin in den Genuss ihrer Kulturschätze und Wissensvermittlung kommen. Virtuell gezeigte Sammlungen, digitale Live-Führungen, spannende Podcasts eröffnen völlig neue Perspektiven und geben uns Einblicke hinter die Kulissen. Und so gewinnen wir auch Gutes aus dieser schwierigen Zeit. Unter dem Motto Museum für alle können wir heute eine Vielzahl digitaler Angebote nutzen, die gerade in diesen Zeiten für viele Menschen ein Lichtblick sind.
In der albanischen Hauptstadt Tirana haben Dutzende Kulturschaffende gegen den Abriss des Nationaltheaters protestiert. Die Sprengung des bedeutenden Kulturdenkmals begann am frühen Morgen, berichtete der Fernsehsender TV Clan. Das Gebäude des Nationaltheaters wurde im Jahr 1939 in der Zeit der italienischen Besatzung erbaut. Das im futuristischen Stil errichtete Haus gilt als Wiege der Kulturinstitutionen Albaniens. Die Regierung des Sozialisten Edi Rama strebt seit mehreren Jahren den Abriss des renovierungsbedürftigen Bauwerks an. Eine Erneuerung sei zu teuer, argumentiert sie. Zugleich sollen auf dem wertvollen Baugrund im Zentrum von Tirana unter Beteiligung eines dänischen Investors Wohnhäuser und ein Einkaufszentrum entstehen. Die amerikanische Regisseurin Lynn Shelton ist im Alter von 54 Jahren gestorben. Sie wurde bekannt durch Independent-Filme wie Hump Day und Meine beste Freundin, Ihre Schwester und ich. Die Filmemacherin starb bereits am Freitag an einer Blutkrankheit. Mit dem Filmdrama We Go Way Back hatte Shelton 2006 ihr Debüt im Fach Regie gegeben. Ihre Buddy-Komödie Hump Day wurde beim Sundance Festival 2009 mit einem Preis ausgezeichnet.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Anthropozän, dieser Begriff meint das aktuelle Erdzeitalter, das durch den Menschen geprägt ist. Der Mensch als Beherrscher und Bezwinger der Natur, er verändert den Planeten. Er merkt in diesen Corona-Zeiten, dass er allerdings nicht alles beherrschen und bezwingen kann. Er merkt vielleicht auch, dass er mit seinem Handeln Prozesse in Gang gesetzt hat, die er vielleicht gar nicht mehr in den Griff bekommt oder nur mit unvorstellbaren Kosten. Wir wollen jetzt das aktuelle Geschehen auf dieser Erde gewissermaßen mit einem Weitwinkelobjekt beobachten. Und dafür bin ich nun mit Bernd Scherer verbunden. Er ist der Intendant des Hauses der Kulturen der Welt in Berlin. Und er hat dort 2013 ein großes, auf mehrere Jahre angelegtes Anthropozän-Projekt gestartet. Herr Scherer, guten Abend.
Guten Abend, Herr Wölke.
Sie haben in einem Essay beschrieben, wie sich die Welt in der Schwebe befindet, ausgelöst durch unsere Irritation und fehlenden Routinen mit dieser Corona-Ausnahmesituation. Wohin ist denn die Welt in den vergangenen Wochen, um im Bild zu bleiben, wohin ist sie geschwebt?
Ja, ich glaube, dieser Schwebezustand trifft uns alle, weil wir keine Technologien, keine Mittel haben, keine Rituale eingeübt haben, mit so einer Situation wie der jetzigen umzugehen und gleichzeitig aber eigentlich in dieser anthropozänen Perspektive eine Auffassung von der Welt gewonnen haben, wo der Mensch scheinbar alles beherrscht. Und plötzlich werden wir durch ein Virus, der selbst eigentlich keine Bedeutung hat, ja, ist also sozusagen ein Teil der Natur ohne jegliche Bedeutung, werden unsere gesamten Infrastrukturen, politischen Systeme infrage gestellt. Das führt natürlich zu der Frage, haben wir eigentlich in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten Strukturen geschaffen, die geeignet sind, mit der Welt, wie sie ist, in Anführungszeichen, wirklich umzugehen?
Und diese Frage, die würden Sie verneinen. Wir haben diese Struktur nicht geschaffen.
Nein, wir haben die Struktur nicht geschaffen, denn was wir jetzt sehen, sowohl an den verschiedenen Krisen, die wir jetzt haben, und die Corona-Krise reiht sich daher ein in einer Reihe von Krisen, wo es immer am Ende heißt, whatever it takes, ja. Das heißt, wo wir eigentlich immer mit Höchsteinsatz auf die Krise reagieren müssen. Das zeigt, dass die Strukturen, die wir da geschaffen haben, nicht wirklich nachhaltige Strukturen sind. Und das hat genau mit der Logik des Anthropozäns zu tun. Eine Logik, die dadurch symbolisiert, was die Naturwissenschaftler Big Acceleration nennen, nämlich ein exponentieller Anstieg an technologischen Infrastrukturen, die das gesamte Erdsystem aus der Balance bringen.
Also eine große Beschleunigung.
Ja, eine große Beschleunigung, die die materiellen Prozesse auf der Erde grundlegend verändern und das Erdsystem infrage stellen. Klimawandel ist da sicherlich momentan mit das bekannteste Phänomen. Aber auch die Versäuerung der Meere ist ein weiteres Phänomen, das dazugehört. Das heißt, wir haben eine Welt hergestellt, die wir nicht mehr selbst kontrollieren können. Und wo wir keine Strategien momentan offensichtlich zur Hand haben, damit umzugehen, weil die Veränderungen sind planetarisch, aber die politischen Systeme sind natürlich immer noch nationalstaatlich aufgestellt. Und wir sehen diese unterschiedlichen Reaktionen weltweit auf das Coronavirus, wo eine Situation in den Vereinigten Staaten uns hier in Deutschland natürlich große Angst machen muss. Selbst wenn wir das Virus mit seinen Implikationen in den Griff bekämen. Ja.
Immer wieder hört man ja die Formulierung, Herr Scherer, die Pandemie sei eine Naturkatastrophe. Was bedeutet denn Natur, was bedeutet Naturkatastrophe in diesem anthropozänen Zeitalter überhaupt?
Ja, eigentlich kann man an diesem Terminus sehr gut deutlich machen, was das Anthropozän bedeutet, weil der Naturaspekt in diesem Problem und dieser Krise, mit der wir konfrontiert sind, ist natürlich das Virus. Aber wie ich schon sagte, das Virus ist eigentlich eine Einheit, die keine Selbstbedeutung hat, die noch nicht mal ein Lebewesen ist, die nur dank des Menschen sich in dieser Geschwindigkeit verbreitet um die Welt. Ja? Dank des Menschen heißt in diesem Fall dank der Infrastrukturen, die wir geschaffen haben. Flughäfen, die gesamte Mobilität, die das Virus innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von Wochen sozusagen über die gesamte Welt ausgebreitet hat.
Ja. Nun gibt es ja das Gefühl, ausgeliefert zu sein, machtlos zu sein dieser Pandemie. Das hängt ja auch damit zusammen, dass allmählich immer mehr klar wird, wie wenig wir überhaupt wissen. Nicht nur die Virologen wissen ja wenig über das Virus, auch Wirtschaftswissenschaftler wissen verdammt wenig über die ökonomischen Folgen, Psychologen wissen wenig über die psychologischen Folgen, Soziologen wenig über die sozialen Folgen. Wirkt denn unser Wissen, dass wir so wenig wissen, wirkt das konstruktiv oder deprimierend?
Ja, das ist eher ein Problem momentan. Gar nicht nur, dass wir zu wenig wissen, sondern es zeigt sich, dass die Wissensstrukturen, die wir ausgebildet haben, nicht adäquat sind im Hinblick auf den Umgang mit dieser Krise. Und zwar deshalb, weil die Wissensstrukturen völlig fragmentiert sind. Für die verschiedensten Bereiche haben wir Experten, ob das jetzt Virologen sind, ob das Wirtschaftswissenschaftler sind, ob das Politikwissenschaftler sind, aber es gibt keine Wissenssysteme, die diese Expertenwissen miteinander verbinden. Und deshalb gibt es keine einheitliche Sprache. Und deshalb sind die Politiker, schweben sozusagen im Nirvana und führen uns sozusagen mit ihren politischen Interessen tagtäglich vor, wie man unterschiedliche Teile dieser Wissenssysteme anzapfen kann für bestimmte Interessen, die dabei verbunden sind.
Nochmal zurück zum Ausgangspunkt, Herr Scherer, das Schweben der Welt. Sie haben eben auch vom Schweben der Politiker im Nirvana gesprochen. Das Schweben, das ist ja ein volatiler, ein instabiler Zustand. In welcher Richtung könnte denn eine Lösung zu finden sein, damit wir wieder festen Boden unter den Füßen haben?
Das Problem ist ja, dass wir im Anthropozän diese riesigen Infrastrukturen, auch ökonomischer Art, die weltweit operieren, geschaffen haben. Die kann man natürlich nicht von heute auf morgen einfach auf Null stellen. Das heißt, es wird zunächst mal darum gehen, einfach diese Infrastrukturen wieder zu beleben, um ein Leben, wie wir es kannten, ein Stück weit möglich zu machen. Aber dann ist die zentrale Herausforderung, können wir jetzt schon Strukturen imaginieren, die krisenfester sind als die Strukturen, die wir haben. Und da ist eine Richtung, die ich glaube, die teilweise auch jetzt in der Pandemie eigentlich in Deutschland schon eine Rolle spielt, ist die Bedeutung des Lokalen, dass man wieder viel stärker ökonomische, politische Entscheidungsprozesse in lokale Verantwortung übergibt, weil der lokale Bereich der Bereich ist, den man überschauen kann, den man auch ein Stück weit kontrollieren kann und den, wenn der krank wird, sage ich mal, im Sinne der Pandemie, man auch mal ein, zwei Wochen abschotten kann gegen den Rest.
Also ein Plädoyer für mehr Mikroökonomie.
Genau. Ich glaube, dass darin die Zukunft besteht, um nachhaltigere Strukturen zu entwickeln. Mikroökonomien, die natürlich vor dem Hintergrund der heutigen Technologien durchaus weltweit vernetzt sein können. Die digitalen Kulturen erlauben es ja, global zu agieren und gleichzeitig im mikroskopischen Bereich Einheiten zu bilden.
Die Corona-Krise und das Anthropozän. Bernd Scherer war das, Intendant des Hauses der Kulturen der Welt in Berlin. Sein Essay, über den wir am Anfang gesprochen haben, sein Essay kann man nachlesen auf der Website des Hauses der Kulturen der Welt in Berlin. Herr Scherer, Dankeschön.
Dankeschön, Herr Wölke.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Nach 2 Monaten Schließung aufgrund der Corona-Pandemie dürfen in Italien morgen wieder die Museen und Ausgräbungsstätten öffnen. Zahlreiche prominente Museen und Sehenswürdigkeiten haben allerdings bis heute noch nicht konkret benannt, wann sie denn öffnen werden. Wegen der weiter geltenden internationalen und inneritalienischen Reisebeschränkung ist das Besichtigungsangebot der Museen zunächst an die örtliche Bevölkerung ganz offensichtlich adressiert. Die Stadt Florenz verzichtet vorerst auf die Öffnung kommunaler Sehenswürdigkeiten. Die Kosten, um die Einrichtung offen zu halten und zu desinfizieren, stünden in keinem Verhältnis zu den erwartbaren Einnahmen, das sagte der Bürgermeister Dario Nardella dem Corriere della Sera. In den Uffizien in Florenz, im bekanntesten Museum Italiens, laufen die Vorbereitungen für die Wiedereröffnung auf Hochtouren. Jörg Seiselberg hat den Uffiziendirektor Eike Schmidt getroffen und erfahren, welche Veränderungen es in seinem Museum geben wird.
In den Uffizien arbeitet eifrig eine kleine Gruppe Tischler.
Tischler,
Thermoscanner werden am Eingang installiert, in den Gängen des Museums neue Sitzbänke aufgestellt. Letztere stehen für die Idee des Uffiziendirektors, mit der Wiedereröffnung nach der Corona-Krise auch eine neue Art des Museumsbesuches einzuüben.
Jetzt ist es die Möglichkeit, ein ganz anderes Museumserlebnis zu erproben. Aus dem Grund haben wir hier mehrere hundert Bänke aufgestellt in den Uffizien, sodass man sich auch vor den Kunstwerken hinsetzen kann und sie wirklich in aller Ruhe ansehen kann.
Sagt Eike Schmidt. Den Massentourismus bändigen und Kunst erfahrbar machen für Menschen aus unterschiedlichen Schichten und Ländern. Das war eine Mission, an der der deutsche Uffizienchef schon vor der Corona-Krise gearbeitet hat. Jetzt sieht Schmidt in den Beschränkungen für die Wiedereröffnung auch eine Chance. In den Uffizien sind vorerst nur halb so viele Besucher zugelassen wie vorher.
Der riesige Vorteil ist, man wird die Uffizien mit so wenigen anderen Besuchern zu sehen bekommen, wie es seit den frühen 60er Jahren nicht mehr möglich war.
Die Atmosphäre werde eine andere sein als vorher, glaubt Schmidt. Eine Atmosphäre, die mehr Möglichkeiten gebe, Werke zu entdecken, sich in sie zu vertiefen. Mehr Sitzbänke, um Bilder in Ruhe zu betrachten, sind ein Teil der Schmidt-Strategie. Der andere ist Zugang zu zusätzlichen Informationen, die auch Nicht-Spezialisten neue Einblicke in Kunstwerke ermöglichen. In diesem Sinne haben die Uffizien die Corona-Pause genutzt, um mit Hochdruck das digitale Angebot auszubauen. Jeden Tag stellt Italiens bekanntestes Museum ein Video auf Facebook, in dem die Mitarbeiter ein neues Werk vorstellten und erklärten. Auch auf Instagram und der bei Jugendlichen beliebten TikTok-Plattform haben die Uffizien im Corona-Lockdown virtuell massiv Kunst ausgespielt. Ein riesiger Erfolg, sagt Schmidt.
Wir haben gesehen, dass die Leute das nützen. Wir haben einen Zuwachs von 3.500%, also dieser virtuellen Ausstellung. Über 3,8 Millionen Besucher haben sich die angeschaut.
Diese Videos bleiben verfügbar, sollen laufend ergänzt werden und ebenfalls beitragen zu einer neuen Art von Museumsbesuch, in dem der Besucher nicht nur Meisterwerke abhakt, sondern Lust hat, sich intensiver mit einzelnen Werken zu beschäftigen.
Das ist etwas, was wir schon vor der Schließung aufgrund der Corona-Krise begonnen hatten. Und das werden wir jetzt auch weiterführen, denn das ist ein zusätzliches Angebot, eine Vertiefung, aber auch eine Vorbereitung eines Museumsbesuches.
Rund 10 Millionen Euro Einnahmen sind den Uffizien in den Wochen des Lockdowns entgangen. Etwa 1 Million Besucher ausgeblieben. Schmidt hat in dieser Zeit in den Uffizien seinem Museum unter anderem die Statue des Pothos neu für sich entdeckt. Eine Statue des Liebesverlangens, die im Museum so platziert ist, dass sie über den Fluss Arno und die ganze Stadt schaut.
Es wird dadurch eigentlich unweigerlich zu einer Allegorie des Verlangens nach einer Heilung, nach einer neuen Normalität.
Mit der Normalität, das ist Schmidt klar, wird auch der Massentourismus in die Museen zurückkehren. Die Zeit bis dahin wollen die Uffizien nutzen, um eine andere Art des Museumsbesuchs attraktiv zu machen. Ungewohntes Beiwerk, wie vorgeschrieben müssen auch in den Uffizien bis auf Weiteres alle Mundschutz tragen. Die Besucher einen Mindestabstand von 1,80 Meter einhalten.
Deutschlandfunk Kultur, Kulturpresseschau.
Gäbe es einen Preis für die sperrigsten und gleichzeitig raumgreifendsten Feuilleton-Themen, die Frankfurter Allgemeine Zeitung hätte ihn diesmal gewonnen. Mit 2700 Wörtern, knapp 20.000 Schriftzeichen, verteidigt der ehemalige Bundesverfassungsrichter Dieter Grimm in seinem Essay die jüngste vielfach kritisierte Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über die Anleihekäufe der Europäischen Zentralbank. Wir erinnern uns, das Bundesverfassungsgericht sah den Ankauf von Staatsanleihen durch die Europäische Zentralbank als teilweise verfassungswidrig an. Wer sich von der Länge des Grimmschen Textes in der FAZ nicht abschrecken lässt, gewinnt Überblick. Grimm zeigt, dass das Risiko eines Konflikts zwischen Bundesverfassungsgericht und Europäischem Gerichtshof nicht neu ist, der Eklat also nur eine Frage der Zeit war. Eine Lösung des Problems aber sei nicht in Sicht, da, Zitat, beide Gerichte von ihrer jeweiligen Prämisse aus folgerichtig argumentieren. In ein und derselben Sache, so Grimm, gebe es zurzeit zwei einander widersprechende Urteile. Alles hänge daher von der Politik ab. Als Schaden bleibe jedoch die ermutigende Wirkung, die das Urteil auf Mitgliedstaaten haben könnte, die sich vom Rechtsstaat immer weiter entfernen. Es könnte als sicher gelten, dass sich Ungarn und Polen in ihrer Auseinandersetzung mit der EU-Kommission auf das deutsche Vorbild berufen werden. Aber, fragt Dieter Grimm, soll man sich von Richtern, denen es doch ums Recht gehen muss, wünschen, dass sie eine nach ernsthafter Prüfung rechtlich gebotene Entscheidung unterlassen, weil sie von anderen missbraucht werden kann? Und damit von den Höhen der Rechtsprechung zu den Niederungen des Alltags. Große Krisen,
sind schon deshalb schwer zu ertragen, schreibt Paul Jandl in der Neuen Zürcher Zeitung, weil uns unsere eigenen Krisen dann noch privater vorkommen. Manche helfen sich, indem sie ihre privaten Krisen politisieren. Sie werden zu Verschwörungstheoretikern und gehen mit anderen Verschwörungstheoretikern auf die Straße. Da sind sie nicht so allein. Dass man sich aus Vernunft plötzlich auch gemeinschaftlich einigen soll, macht wiederum die Vernünftigen nervös. Sie wollen auf souveräne Art sozusagen eigenhändig vernünftig sein. Nicht so, wie es die Virologen oder die Politiker wollen, schreibt Paul Jandl in der NZZ, um dann noch ein wenig privater zu werden. Der Mann in meiner Straße, der seine private Krise seit vielen Monaten herausschreit, steht pünktlich um 5 Uhr früh mit einem Pappschild auf der Kreuzung vor dem Haus. Auf dem roten Schild ist Gott in allen Namen angeführt, die ihm die Weltreligionen gegeben haben. Aber was der Mensch vor sich hin brüllt, scheint sehr persönlich zu sein. Es geht um ein Unrecht, von dem er meint, dass es ihm und seiner Familie angetan wurde. Das wichtigste Wort aber ist Nazi. Alle sind Nazis. Seit Monaten schreit uns der Mann entgegen, dass er so schreien müsse, weil man ihn sonst nicht höre. Und dass er geistig völlig gesund sei. Morgens um 5 wird dann manchmal ein Fenster geöffnet und jemand schreit zurück, halt doch die Klappe. Währenddessen fragt die Tageszeitung Die Welt bereits, wer die heimlichen Gewinner der Corona-Krise sind. Ganze Wirtschaftszweige hätten insgeheim Hochkonjunktur. Plötzlich wachsen überall Plexiglaswände empor, an den Schaltern, an den Kassen, in den Friseursalons. Wer produziert sie in so rasender Eile, dass sie allerorten gleichzeitig verfügbar sind? Umstürzendes vermeldet dagegen die Taz. In der albanischen Hauptstadt Tirana haben am frühen Sonntagmorgen Bagger mit dem Abriss des Nationaltheaters begonnen. Das Theater war seit Juli 2019 von Künstlern und Aktivisten besetzt worden, um das Gebäude zu schützen. Laut Plänen des albanischen Premierministers Edi Rama soll ein Shoppingkomplex anstelle des Theaters errichtet werden. Die Verteidiger des Theaters wollen nicht aufgeben. Sie hoffen, so die Taz, nun auf Reaktionen aus Europa. Das Gebäude sei vermessen und könne, entsprechende Unterstützung vorausgesetzt, auch wieder aufgebaut werden. Das klingt zwar naiv, wir aber halten fest, es hoffen noch Menschen auf Europa.
Der Blick in die Feuilletons von Lotta Wieden. Zum Finale nun die Rockband aus Chicago, Fruit Bats, mit dem Titel Shane. Soweit unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckhard Röhlke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.